Deutschlandfunk Interview.
Anlass für die weit über 100 Friedensmärsche, die in diesen Tagen in Deutschland stattfinden, gibt die aktuelle Weltlage natürlich genug. Seit über 2 Jahren tobt der Krieg in der Ukraine und nach den Massakern der Hamas nun auch der Krieg in Gaza mit Zehntausenden Toten. In Deutschland und Europa werden Militärausgaben und Rüstungsproduktion hochgefahren aufgrund der Bedrohung aus Russland. Es wird darüber gesprochen, wir müssten angesichts dessen wieder kriegstüchtig werden. Und all das finden viele Menschen furchtbar, aber gibt es wirklich eine gute Alternative dazu, die mehr ist als eine pazifistische Utopie? Das kann ich jetzt besprechen mit Jan van Aken. Er saß lange für die Linke im Bundestag, war vorher unter anderem Biowaffeninspekteur bei den Vereinten Nationen und ist jetzt für die Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig als Experte für internationale Konflikte. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wenn Sie auf die Forderungen bei den Ostermärschen schauen, also sofortige Friedensverhandlungen mit Russland, Waffenruhe, Abrüstung in Deutschland, Europa und der NATO, sind diese Forderungen auch nur im Ansatz realitätstauglich und zeitgemäß?
Ja, ich glaube sehr. Ich glaube, bei jedem Konflikt genau hinschauen, was geht, was kann gehen, was kann nicht gehen. Jeder Konflikt ist anders. Aber die Geschichte hat doch gezeigt, dass es für fast jeden Konflikt, für fast jeden Krieg eine zivile Lösung gibt oder viele zivile Lösungen. Die sind jeweils anders. Aber ich glaube, die müssen wir suchen. Also mein Pazifismus ist einer, ich sag mal, Primat des Zivilen. Immer zuerst nach einer zivilen Lösung suchen, immer zuerst nach einer friedlichen Lösung suchen und ein bisschen den Panzer aus dem Kopf rauskriegen. Das ist mein Grundgefühl, dass im Moment diese Bundesregierung, andere Regierungen im Westen eigentlich immer nur noch mit dem Panzer im Kopf, immer nur noch militärisch auf Konflikte raufgucken. Und ich glaube, da müssen wir von wegkommen.
Nun wurde ja dieser Krieg sozusagen der Ukraine dem Westen aufgezwungen. Also man hat ihn ja nicht angefangen, diese Forderung nach zivilen Lösungen, nach Verhandeln. Das wird immer wieder gefordert von der Linken, vom Bündnis Sarah Wagenknecht, von Menschen aus der Friedensbewegung. Aber was dann in der Regel fehlt, ist eine schlüssige Antwort darauf, mit welchen Argumenten man Putin an den Verhandlungstisch bekommen soll. Haben Sie da eine drauf?
Naja, seit 2 Jahren rede ich mir den Mund vorsichtig darüber. Da muss doch immer fragen, also erstens, wie kriegt man ihn an einen Verhandlungstisch? Und zweitens, wie kann man Druck auf den Kreml ausüben, dass sie denn auch einem gerechten Frieden, also einem für die Ukraine gerechten Frieden zustimmen?
Genau, das frage ich Sie.
Genau, und als Erste gibt es eine relativ einfache Antwort. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, März, April 22, hat Zelensky immer gesagt, ich will direkt mit Wladimir Putin verhandeln. Und Putin hat es verweigert. Und ich sag mal, wenn da man als NATO, als Europäische Union China eingebunden hätte und gesagt hätte, China, ihr habt auch kein Interesse an dem Krieg und den haben sie wirklich nicht, das machen sie bis heute klar. Lass uns gemeinsam, ich sag mal, das Brüssel-Peking-Format auflegen, um Zelensky und Putin einzuladen für Gespräche. China hätte sich niemals gegen Russland gestellt. Da müssen wir uns keine Illusion machen. Das sind Partner. Aber China wollte diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Das wollen sie bis heute. Und wenn es da ein gemeinsames Format gegeben hätte, natürlich hätte Putin kommen müssen. Also da hätte es Möglichkeiten gegeben. Und da hat sich die Europäische Union eher an die Seite der USA in den großen Konflikt mit China begeben, anstatt diese eine Chance zu nutzen. Ich glaube, wir hätten schon viel schneller bessere Gespräche haben können, als
okay,
wir heute haben.
Aber selbst wenn Putin sich an einen Tisch setzt, wen auch immer man da einbezieht, er ist ja offensichtlich ein größenwahnsinniger Diktator, dem sowohl seine eigenen Bürger und deren Leben egal sind und die der Ukrainer sowieso. Welchen Anreiz könnte er denn haben, diesen Krieg zu beenden, wenn man ihn dann am Tisch hat?
Also Diktator, ja, imperialistischer Krieg, ja, aber wahnsinnig ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ich glaube, der Kreml handelt wahnsinnig rational. Denen geht es um Landgewinne, denen geht es darum, die Ukraine einzuverleiben. Da geht es um Großrussland. Das ist aus deren Sicht sehr rational. Und wenn Menschen rational agieren, dann haben sie auch ein Mittel in der Hand irgendwie, um sie sozusagen unter Druck zu setzen. Ich sag mal so, die ersten 15 Monate des Krieges hat die Europäische Union diesen Krieg Russlands finanziert, indem sie weiter ohne einen Abstrich weiter Öl und Gas eingekauft haben, indem sie weiter die Geschäfte mit Putin gemacht haben. Dann sitzt man hier und sagt, böser, böser Diktator, aber hier hast du die Milliarden, die du brauchst, um den
Krieg zu finanzieren. Ja gut, aber das passiert ja jetzt seit einer Weile nicht mehr. Also die Sanktionen sind ja doch relativ stark und das hat ihn nicht dazu gebracht, den Krieg zu beenden. Also dieser Druck ist offensichtlich ineffizient.
Nee, ist nicht ineffizient. Wenn wir am 23. Februar 22 gesagt hätten, ab heute kaufen wir kein Öl mehr, das hätte ihn richtig in die Bredouille gebracht. Das hat über ein Jahr gedauert, ehe die EU überhaupt soweit war, über Ölkäufe nachzudenken. So. Und in der Zeit haben sie, ich glaube, jeden Tag waren das Milliarden Dollar nach Moskau geschoben. Und jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, ups, haben wir verpasst. Das wurde aber auch deswegen verpasst, weil die ganze Zeit nur über Panzer, über Flugzeuge, über Taurus und so weiter diskutiert wurde, anstatt vom ersten Tag an zu sagen, wie können wir ihn finanziell wirklich unter Druck setzen. Das waren keine starken Sanktionen, das ist eine Lüge. Ich habe mir alle Sanktionsbeschlüsse der EU angeguckt. Das war wirklich seicht, um die eigene Wirtschaft in Deutschland, in Europa nicht zu gefährden. Mhm. Nein, jetzt hat man den Salat.
Nun haben Sie gerade die Rationalität von Putin geschildert, wie Sie sie sehen, dass es um Gebietsgewinne und dergleichen mehr geht. Verhandlungen hieße ja irgendwie Kompromisse machen, Zugeständnisse machen, ihm irgendwas geben, was er auf militärischem Wege nicht erreichen kann. Das könnte ja im Grunde nur heißen, die Ukraine muss Gebiete abgeben. Alles andere wie Bündnisfreiheit und so weiter, das hatte man Putin ja schon angeboten. Also wenn man Verhandlungen fordert, wie Sie und wie viele andere Menschen, muss man das dann nicht wenigstens klar dazu sagen oder mal klar durchdeklinieren, dass man im Zweifel dafür ist, einen Teil der Ukraine an Russland verloren zu geben und damit wahrscheinlich auch die Menschen, die dort leben, einem Unterdrückungsregime, dass man das immer noch besser findet als eine Fortsetzung des Krieges.
Also was ich da besser finde oder nicht, ist völlig egal. Das ist eine Entscheidung, die haben ganz allein die Menschen in der Ukraine zu tragen. Aber als im April 2022 ja schon mal ein 10-Punkte-Plan da war, da gab es ja sozusagen etwas Ausverhandeltes. Ich glaube, der Kreml hätte dem nie zugestimmt. Aber da hatte sozusagen die ukrainische Seite gesagt, wir geben die beiden Oblaste in Donbass auf. Das kann russisch werden oder da gibt es eine Zwischenlösung, wie auch immer. Und da haben unsere linken Freundinnen und Freunde in der Ukraine gesagt, da hätte die große Mehrheit der Ukraine zugestimmt. Das ist ganz allein ihre Entscheidung, aber damals hätte es offenbar dieses Fenster gegeben auf ukrainischer Seite. Wie sich heute die Menschen in der Ukraine entscheiden, weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, und dann kommen wir wieder in die Geschichte, wie sind denn andere Kriege zu Ende gegangen, welche realen Lösungen gibt es, also nicht nur Utopien, nicht nur Träumereien. Gucken wir uns doch Sinai an. Sinai war militärisch besetzt von Israel und dann gab es ökonomischen Druck auf Israel und dann wurde am Verhandlungstisch genau dieses eroberte Land wieder abgegeben, zurück an Ägypten gegeben. Also das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass militärisch Land erobert wurde und dann am Verhandlungstisch wieder zurückgegeben wurde.
Ich glaube, das sagen ja die meisten, dass Kriege am Ende häufig, natürlich auch nicht immer, aber häufig mit Verhandlungen enden. Das würde, glaube ich, niemand negieren. Aber die Argumentation, die auch weite Teile der Ampelregierung vertreten, ist ja, die Ukraine muss militärisch zumindest so stark sein, dass Putin irgendwann der Gedanke kommt, okay, militärisch geht hier für mich nichts mehr. Ich lasse mich auf Verhandlungen ein. So stark ist sie offenbar aktuell nicht. Wenn Sie jetzt sagen, dieser Plan geht nicht auf oder wird niemals aufgehen, dann müsste doch auch Ihre Partei einen schlüssigen Alternativplan vorlegen, eine realpolitisch plausible Antwort.
Genau. Also dieser Plan, den habe ich vor 2 Jahren kritisiert, habe ich die ganze Zeit kritisiert. Ich muss dabei anerkennen, das ist eine Idee. Ich finde, jetzt wissen wir, dass diese Idee der Bundesregierung gescheitert ist. Versuchen, militärisch Kontra zu geben.
Mhm. Jetzt und die Alternatividee ist, genau, China an den Tisch holen.
Auf jeden Fall, sofort. Und zwar öffentlich in der Debatte. Und das kostet natürlich. Also man befindet sich in Konkurrenz zu China. Plötzlich muss man jetzt aber China an den Tisch holen, man muss China umwerben. Das kostet diplomatisches Kapital. Das muss man bereit sein zu investieren. Und zu sagen, China, wir gemeinsam machen das jetzt. Dann hat man die Verhandlungspartner am Tisch. Und das Zweite ist, dass man denn endlich bereit ist, Sanktionen auch zu beschließen, die auch der eigenen Wirtschaft wehtun. Dazu ist die Bundesregierung im Moment nicht bereit.
Ich glaube, da würden viele sagen, das hat der deutschen Wirtschaft schon sehr wehgetan mit den Energiepreisen. Aber entschuldigen Sie, fahren Sie fort.
Ja, ne, das hat den Menschen wehgetan. Aber der deutschen Wirtschaft, da ist doch nichts gemacht worden in Europa, irgendwie, was diejenigen, die hier das Sagen haben, die großen Konzerne, das denen irgendwie wehgetan hat. Nur mal ein Beispiel, weil es immer so getan wird, Sanktionen sind schon alles gemacht worden. Wissen Sie, wer der zweitreichste Russe ist? Ein Herr Putanin. Der ist bis heute nicht auf der Sanktionsliste und wissen Sie warum nicht? Weil der die Nickelvorkommen in Russland kontrolliert. Das braucht die deutsche Autoindustrie. Deswegen wurde ein Herr Putanin über viele Monate nicht auf die Sanktionsliste gesetzt, weil es der deutschen Autoindustrie getan hätte. So können wir doch keine Sanktionen machen, so können Sie doch keinen Krieg beenden. Deswegen sage ich immer, diese Waffenlieferungen, das sind Ersatz für gute, schlaue Politik und keine schlaue Politik selbst.
Jetzt haben wir schon wieder viel über die Ukraine gesprochen, aber ich wollte mit Ihnen vor allem auch eigentlich über Aufrüstung in Deutschland und in Europa sprechen, gegen die sich ja die Menschen bei den Ostermärschen und auch Ihre Linke sehr stark stellen. Wenn Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, sagt, Deutschland muss kriegstüchtig sein oder werden, da waren viele sehr schockiert über diese Wortwahl. Aber ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ein Land für den Fall, dass es angegriffen wird oder dass die Partnerländer angegriffen werden, in der Lage sein sollte, seine Bürger zu verteidigen? Das ist doch eine Binsenweisheit.
Ja, das ist eine völlige Binsenweisheit. Also ich würde auch sagen, natürlich ist Sicherheit etwas, was man gewährleisten muss. Und ich weiß auch, dass viele Menschen in Deutschland gerade Angst um die Sicherheit haben. Die haben Angst vor Russland. Aber da würde doch ein bisschen Aufklärung helfen und dann nicht so eine Kriegsrhetorik. Also ich sage nochmal was. Es ist ein großer Unterschied, ob ich über Landesverteidigung rede oder über kriegstüchtig rede. Das, was Boris Pistorius macht, das macht mir richtig Sorgen. Das fühlt sich an wie in den USA.
Aber wo ist da der Unterschied? Wo ist da der Unterschied? Ich verstehe ihn nicht.
Die Kriegsbegeisterung in den USA, wenn da irgendwie ein anderes Land überfallen wird und das ganze Volk dahinter steht, mit Fahnen schwenkt und auch noch unsere GIs da abfeiert, das ist etwas, das macht mir Sorgen. Das möchte ich in Deutschland nicht haben. Ich finde es gut, dass es in Deutschland eine große Mehrheit gibt, die sagt, nee, wir wollen nicht wieder, dass Deutschland sein, dass andere Länder überfällt. Wir wollen nicht kriegstüchtig sein, sondern wir wollen das Land sein, das nach friedlichen Lösungen sucht. Und wenn er jetzt damit noch mehr Geld für die Bundeswehr haben will, dann ist es der falsche Weg. Also wenn ich sage Aufklärung, gucken wir uns doch nur die realen Zahlen an. Die europäischen NATO-Staaten, ich rede nicht über die USA, nur die europäischen NATO-Staaten geben doppelt so viel Geld fürs Militär aus wie Russland. Mhm, aber und das ist schon kaufkraftbereinigt. Nur damit es klar ist, das ist kaufkraftbereinigt. Das heißt, Russland hat nur halb so viel fürs Militär wie die europäischen NATO-Staaten. Warum aufrüsten?
Okay, aber wenn Sie sagen, ja, Verteidigung ist ein legitimes Ziel, ist natürlich wichtig und Sie sagen, es wird schon so viel Geld ausgegeben, wo ist das ganze Geld eigentlich hin? Die Frage kann man sich ja sehr berechtigt stellen, wie viel Ineffizienzen da auch drin stecken. Aber umgekehrt müsste ja dann Ihre Partei auch mal die Frage beantworten, wie schafft man mit weniger Geld eine Armee, die trotzdem gut genug ist, Deutschland zu verteidigen, unsere Sicherheitsinteressen?
Das beantworte ich Ihnen schon seit 15 Jahren, nämlich ich bin dafür, dass Deutschland nicht überfallen wird. Ich bin dafür, dass Deutschland sicher vor Angriffen ist. Dafür brauchen wir Landesverteidigung. Dafür wurde die Bundeswehr gegründet. Wenn nur Geld dafür ausgegeben wird, dann können Sie noch sehr viel Geld einsparen. Das meiste Geld ist doch in den letzten 20 Jahren gegangen in Auslandseinsätze. In Afghanistan, in Fregatten, die kein Mensch in der Ostsee braucht, sondern nur im Pazifik. Das heißt, all diese Waffensysteme, all diese Aufrüstung für Auslandseinsätze, wenn wir das zurückschrauben, das glaube ich, wie viel Geld wir einsparen können.
Jetzt wollte ich Sie eigentlich gerne noch nach Israel fragen, aber jetzt ist unsere Zeit leider schon um. Deswegen muss ich jetzt auf Wiedersehen sagen und vielen Dank für das Gespräch, Jan van Aken. Dankeschön.
Danke Ihnen. Ja, gerne. Tschüss.